Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 24, Betriebsratswahlen 2022. Mein Name ist Georg Wohleben und der heutige Podcast dreht sich rund um das Thema Betriebsratswahlen. Wir beschäftigen uns damit, wie so Betriebsratswahlen insgesamt ablaufen, welche Rechte und welche Pflichten Arbeitgeber im Rahmen von Betriebsratswahlen haben und natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wer die ganze Chose bezahlen darf. Und zum Schluss des Podcasts gibt es dann wie immer einen der heißgeliebten Fälle, die das Leben schreibt. Heute eine Geschichte von einer Hochzeit, viel Alkohol und Starthilfe. Wahlen allein machen noch keine Demokratie. Barack Obama. Heute begrüße ich in unserem Podcast-Studio mit Blick auf die Mosel bei okay bescheidenem Wetter Frau Dr. Anna Donner de Seba. Hallo Anna.
Hallo Georg.
Ja Anna, Betriebsratswahlen, warum gerade jetzt? Wir haben Februar, das Wetter ist mäßig. Warum jetzt Thema Betriebsratswahlen?
Weil die Betriebsratswahlen aktuell wieder anstehen und zwar ab März. Denn Betriebsräte werden alle 4 Jahre immer im selben Zeitraum gewählt und zwar von März bis Mai.
Aber was heißt das jetzt? Heißt das alle 4 Jahre und das variiert von Betrieb zu Betrieb oder ist das bundeseinheitlich, dass es eine bestimmte Jagdsaison sozusagen gibt?
Das ist bundeseinheitlich der Fall, es sei denn, dass noch gar kein Betriebsrat besteht. Also wenn Arbeitnehmer sich jetzt dazu entschließen, einen Betriebsrat zu wählen, dann müssen sie dafür nicht noch gewartet haben bis März 2022. Das geht dann auch jederzeit vorher.
Okay, aber ansonsten heißt das bundesweit in allen Betrieben, sofern schon ein Betriebsrat besteht, wird im gleichen Zeitraum gewählt wie die Olympischen Spiele alle 4 Jahre und dann geht's los. Okay, jetzt stehen dieses Jahr eben entsprechend die turnusmäßigen Wahlen wieder an. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Wahl ab?
Also ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Rolle des sogenannten Wahlvorstands. Das ist ein Organ oder Gremium, was extra dafür aufgestellt wird, um die Durchführung der Wahl zu organisieren. Danach endet die Amtszeit dieses Wahlvorstandes.
Und wer stellt den Wahlvorstand auf? Irgendjemand muss den ja sozusagen bestimmen.
In Betrieben, in denen schon ein Betriebsrat besteht, passiert das durch den Betriebsrat selbst. Und in Betrieben, in denen noch kein Betriebsrat besteht, kann das passieren durch eine Gewerkschaft oder eben durch die Arbeitnehmer selbst, die dann zu einer Wahlversammlung einladen, auf der dann der Wahlvorstand gewählt wird.
Wie muss ich mir so eine Wahlversammlung vorstellen? Was ist eine Wahlversammlung? Wer kommt da hin?
Ja, eingeladen werden auf jeden Fall alle wahlberechtigten Arbeitnehmer aus dem Betrieb.
Okay, das ist also praktisch wie so eine Betriebsversammlung dann, ne?
Ja, genau. Mit dem Zweck, dass der Wahlvorstand gewählt wird, wenn man das möchte.
Gut, jetzt wird der Wahlvorstand gewählt in dieser Betriebsversammlung, in dieser Wahlversammlung. Wie geht's weiter?
Dann stellt der Wahlvorstand eine sogenannte Wählerliste auf. Dabei handelt es sich um eine Liste, wo alle Arbeitnehmer des Betriebs aufgelistet werden, die ja eben dazu berechtigt sind, den Betriebsrat zu wählen. Und als nächstes fertigt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben an. Das ist im Wesentlichen ein Informationsschreiben über den Ablauf der Wahl und über die Voraussetzungen der Stimmabgabe.
Dann und das wird dann im Betrieb irgendwo ausgehängt oder
dann
sowas?
Dann wird das ausgehängt und bekannt gemacht und daraufhin werden dann auch die Wahlvorschläge bekannt gegeben.
Okay, und Wahlvorschlag, was heißt das? Wie sieht das aus?
Die Betriebsratwahl ist eine Listenwahl. Und das heißt, die Wahlbewerber stellen eine Liste auf mit Wahlbewerbern und jeder Arbeitnehmer im Betrieb hat dann eine Stimme und kann sich dann für eine bestimmte Liste entscheiden.
Okay, kennen wir von den Bundestagswahlen oder sonstigen Wahlen, ne? Wenn da eine Listenwahl ist, ne? Man wählt eine Partei sozusagen, die dann auch eine gewisse Liste von Bewerbern hat auf ihrer Liste und so ist es bei den Betriebsratswahlen auch, ne?
Genau, es ist vergleichbar mit einer Stimme für eine Partei, genau.
Mhm. So, jetzt der Wahlvorstand, jetzt hat er das alles schön gemacht und dann kommt irgendwann der Tag der Tage, die Betriebsratswahl. Was für Aufgaben hat der Wahlvorstand dann noch?
Hier im Wesentlichen erstmal den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu beaufsichtigen und ja alle Eventualitäten zu protokollieren. Und am Ende muss er die Stimmen auszählen und dann das Wahlergebnis bekannt geben.
Und mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses war es das dann mit der Tätigkeit des Wahlvorstandes, richtig?
Genau, also wenn die Wahl durch ist, dann endet auch das Amt des Wahlvorstandes.
Jetzt nochmal ganz allgemein, was kommt denn so bei Betriebsratswahlen insgesamt auf mich als Unternehmer zu?
Insbesondere Kosten.
Wie schön. Das ist ja mal was Tolles. Vielleicht etwas detaillierter. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also als Hintergrund muss man als Arbeitgeber wissen, dass der Betriebsrat kein eigenes Vermögen hat. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann für die Kosten der Betriebsratstätigkeit aufkommen, jedenfalls mal grundsätzlich.
Dazu gehören dann auch die Kosten der Wahl, also sozusagen der Vorbereitung eines Betriebsrats.
Genau, ja. Die Kosten der Wahl sind notwendige Kosten des Betriebsrats. Also dazu gehört dann der Sachaufwand, insbesondere, dass er Räume zur Verfügung stellt oder Informations- und Kommunikationstechnik, auch Büropersonal oder ganz einfach Portogebühren für die Versendung von Wahlunterlagen. Dann gibt es die persönlichen Kosten, also Reisen beispielsweise der Wahlvorstandsmitglieder, wenn es sich jetzt um einen Betrieb handelt oder um ein Unternehmen handelt, was Betriebsteile über die ganze Bundesrepublik verteilt hat. Wenn die Mitglieder des Wahlvorstands dann zusammentreffen, dann muss der Arbeitgeber für die Reisekosten aufkommen und die Tätigkeit des Wahlvorstands findet während der Arbeitszeit statt und da muss der Arbeitgeber dann auch die Mitglieder freistellen von ihrer Arbeitszeit. Das heißt, sie bekommen weiterhin ihr Geld.
Gut, jetzt haben wir Wahlvorstandsmitglieder, die rekrutieren sich ja aus der normalen Arbeitnehmerschaft, aus der normalen Belegschaft. Das sind ja nicht immer Juristen, vorsichtig gesagt. Haben die auch einen Anspruch drauf, dass die geschult werden, Schulungen besuchen und sowas?
Genau, das gehört dann auch mit zu den persönlichen Kosten.
Und muss aber alles dann noch angemessen sein. Ne?
Genau, das ist die Voraussetzung und ja, wenn man so möchte, kann man auch sagen, das Recht des Arbeitgebers, dass sich die Kosten im Rahmen des Angemessenen und des Erforderlichen handeln. Also der Wahlvorstand darf jetzt nicht hingehen und sagen, oh, wir buchen jetzt ein 5-Sterne-Hotel am Timmendorfer Strand. Das ist dann zu viel des Guten.
Wäre ja auch nett, aber es ist auch schon ganz klar, wenn man dann weiß, dass ganz viele Institute für Betriebsrats- und Wahlvorstandsschulungen gewerkschaftsgesteuert sind oder in Gewerkschaftseigentum sind, dann kriegt man natürlich ein Gespür dafür, wie sensibel das Thema Kosten für solche Schulungen auch sein kann, weil sich Gewerkschaften jedenfalls zum guten Teil auch über solche Schulungsinstitute finanzieren. Ne? Von daher ist das richtig. Also muss man als Arbeitgeber, muss und darf man als Arbeitgeber auch ein Auge darauf haben, wie hoch entsprechende Schulungskosten sind. Hat aber nichts damit zu tun, dass grundsätzlich Wahlvorstände, genau wie Betriebsräte, selber schon entscheiden dürfen, welche Schulung sie sich auswählen, solange das im Rahmen ist. Ne?
Ja genau, da sind sie grundsätzlich frei, aber idealerweise stimmt man sich da vorher ab, damit es später keinen Ärger gibt.
Ja, bei den Kosten. Ne? Ist dann schade, wenn der Wahlvorstand was gebucht hat und der Arbeitgeber muss es hinterher nicht bezahlen, weil es unangemessen war.
Yes, denn vor allem teuer.
Ja, okay. Anna, du hast es gerade ja schon angedeutet, die Tätigkeit des Wahlvorstandes ist Arbeitszeit. Das heißt, der Wahlvorstand ist bezahlt, für die Tätigkeit als Wahlvorstand freizustellen. Ne?
Genau, und die Wahl an sich, also am Wahltag, die Stimmabgabe, das findet auch während der Arbeitszeit statt. Was aber der Arbeitgeber beispielsweise nicht bezahlen muss, ist die Wahlwerbung der einzelnen Wahlbewerber. Also der Arbeitgeber hat zwar die Verpflichtung, Wahlwerbung in seinem Betrieb zu dulden, aber er muss nicht dulden, dass dadurch Betriebsabläufe gestört werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Liste aufstelle und ich möchte, dass die Leute ihre Stimme für mich abgeben, dann muss ich das außerhalb der Arbeitszeit tun.
Okay, und das heißt, der Arbeitgeber, das Unternehmen muss mir auch nicht irgendwelche Kosten, sage ich jetzt mal, für Werbeplakate oder sowas, sonst was, auch nicht bezahlen?
Nee, auf keinen Fall.
Nee, okay. Aber wenn ich das außerhalb meiner Arbeitszeit mache, ich habe jetzt eine Wahlliste für die Betriebsratswahl, eine Bewerberliste und das heißt, ich darf es aber im Betrieb aushängen an geeigneter Stelle und ich darf es den Leuten bekannt machen. Richtig? Ich darf meine Arbeitszeit nicht dafür verwenden, das muss ich dann in Pausen meinetwegen machen oder vor oder nach der Arbeit, aber an sich im Betrieb darf ich damit aufscheinen, richtig?
Ja, genau. Also Wahlwerbung ist gestattet und das muss der Arbeitgeber auch hinnehmen. Anders wird es auch nicht funktionieren. Wie sollen sonst die Arbeitnehmer davon Kenntnis bekommen?
Mhm. Anna, vielleicht noch ein weiteres Thema. Wir hatten uns gerade schon ein bisschen darüber unterhalten, Kosten des Wahlvorstandes, der also die Betriebsratswahlen vorbereitet und begleitet, organisiert und so weiter bis zur Auszählung der Stimmen. Der Wahlvorstand muss ja dann immer mal wieder Sitzungen abhalten. Muss er das in Präsenz machen? Kann er das auch, ich meine, wir reden jetzt auch in Corona-Zeiten vielleicht über Online-Sitzungen. Gibt es sowas? Wie sieht es damit aus?
Das geht beides. Also es gibt es in Präsenz, es gibt es online, es gibt auch Hybridveranstaltungen. Also in jeder der aufgezählten Möglichkeiten kann ein Wahlvorstand wirksam Beschlüsse fassen, aber der Arbeitgeber kann nicht vom Wahlvorstand verlangen, dass er das online durchführt, beispielsweise um Kosten zu sparen, damit die einzelnen Mitglieder jetzt nicht reisen müssen und sich treffen müssen in der Mitte von Deutschland.
Okay, das heißt, die haben das Recht, da frei zu wählen. War ja bisher, muss man auch sagen, nicht so, ne? Bis Corona muss das immer Präsenz erfolgen.
Bis zum Inkrafttreten des Betriebsräte-Modernisierungsgesetzes, genauer gesagt.
Ja, das war letztes Jahr oder wann war das?
Genau, das war Mitte letzten Jahres, da ist das in Kraft getreten und das hat einige Änderungen mit sich gebracht, die wahrscheinlich auch auf Corona zurückzuführen waren. Man hat einfach gemerkt, dass es praktisch ist, wenn man digital Beschlüsse fassen kann.
Ja, das muss man ja insgesamt mal sagen. Das hat ja in ganz vielen Arbeitsbereichen und Bereichen des täglichen Lebens mal dazu geführt, dass man nochmal verstärkt auf die Möglichkeit hingewiesen wurde, dass man nicht alles in Präsenz durchführen muss. Na, und ich finde das, ehrlich gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich finde das sehr hilfreich.
Das war Betriebsräte. Lange überfällig.
Ja, ja. Ne, man muss ja immer überlegen, wir haben ja nicht nur den klassischen Fall, da gibt es ein Unternehmen in Zell an der Mosel und das hat einen Betriebsrat, der in Zell an der Mosel sitzt, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die haben Betriebsräte, die praktisch bundesweit zuständig sind für einzelne Betriebsteile und die sollen dann immer für jede Betriebsratssitzung aus ganz Deutschland immer zusammenkommen. Ja, dürfen sie machen, aber das kann auch für die einzelnen Betriebsratsmitglieder oft beschwerlich sein, sage ich mal vorsichtig.
Ja, das ist also für die einzelnen Mitglieder eine logistische Herausforderung und für den Arbeitgeber auch mit hohen Kosten verbunden. Also wenn alle aus allen Ecken Deutschlands zusammentreten müssen, um wirksam Beschlüsse zu fassen, dann ist es natürlich teurer, als wenn jeder von zu Hause aus sich vor seinen PC setzt und man das mal
eben klar. Ja, und von daher, ja, Unternehmen weisen dann auch oft darauf hin, auf die Möglichkeit, das digital und online zu machen. Aber du hast es eben schon gesagt, danke für den Hinweis, der Arbeitgeber kann es nicht verlangen. Jetzt haben wir aber, wenn wir sowas digital an Sitzungen durchführen, ist ja auch immer die Frage, wie macht man das? Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Software, mit der man das machen kann, mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards, sage ich mal ganz vorsichtig. Habe ich als Wahlvorstand, Schrägstrich als Betriebsrat, dann noch einen Anspruch darauf, dass das eine gewisse Sicherheitsanforderung erfüllt, diese Software, oder kann ich mich auf die letzte Billigsoftware verweisen lassen?
Also grundsätzlich ist es so, dass sich der Wahlvorstand auf einem Infrastruktur verweisen lassen muss, die im Betrieb schon gegeben ist. Also er hat jetzt keinen Einspruch darauf, dass ein bestimmtes Programm eingeführt wird, aber es muss auf jeden Fall ein gewisser Sicherheitsstandard gegeben sein und dafür trägt auch der Arbeitgeber die Kosten.
Anna, du hattest vorhin schon gesagt, eine wesentliche erste Aufgabe des Wahlvorstandes ist es, eine Wählerliste für die Betriebsratswahlen zu erstellen. Woher bekommt er die nötigen Informationen?
Da ist er auf die Mithilfe des Arbeitgebers angewiesen und er ist auch dazu verpflichtet, den Wahlvorstand da entsprechend zu unterstützen, also Auskünfte zu erteilen, die er dann für die Anfertigung dieser Wählerliste braucht. Also muss er eigentlich eine Mitarbeiterliste zur Verfügung stellen mit Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wahlleiter. Angestellter ist, Personen, die wegen Abwesenheit aufgrund von Mutterschutz, längerfristiger Krankheit, längeren Urlaubs abwesend sein werden, die dann die Möglichkeit haben, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.
Hat der Wahlvorstand in dem Zusammenhang ein Recht, sich die Informationen selber zu besorgen? Also hat er ein Recht auf Einsichtnahme in die Personalakten?
Nee, das nicht. Also da sieht die Wahlordnung ganz explizit vor, dass er sich da an den Arbeitgeber halten muss.
Anna, was muss ich als Unternehmer sonst noch beachten in Bezug auf die Betriebsratswahlen?
Ganz wichtig ist, dass der Arbeitgeber die Betriebsratswahl nicht behindern darf und er darf sie auch nicht beeinflussen durch Gewährung von Vorteilen oder von Versprechen von Vorteilen oder auch durch Androhung von Nachteilen. Ansonsten kann er sich strafbar machen.
Okay, hast du ein Beispiel so, wenn man sagt Benachteiligungsverbot, Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot, was wäre ein Beispiel dafür?
Wenn du kandidierst, dann wirst du gekündigt oder versetzt oder wenn du nicht kandidierst, dann bezahle ich dir mehr oder ja, solche Geschichten.
Hat es alles, glaube ich, schon gegeben, mal so gesprochen. Aber okay, ist nicht in Ordnung. Gut, also er darf nicht bedrohen, er darf keine Vorteile, Nachteile versprechen. Heißt das, der Arbeitgeber muss sich dann mucksmäuschenstill während der Wahlphase verhalten?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt keine Verpflichtung zur absoluten Neutralität. Der Arbeitgeber hat ja auch eine Meinungsfreiheit und dementsprechend darf er auch seine Meinung frei äußern, also beispielsweise Präferenzen für eine bestimmte Liste oder für bestimmte Kandidaten. Er darf tatsächlich auch die Mitarbeiter selber dazu auffordern, zu kandidieren, wenn er sich davon verspricht, dass es dann einen arbeitgeberfreundlichen Betriebsrat gibt.
Also auffordern im Sinne von ermuntern, das ist jetzt nicht so eine Arbeitgeberanweisung oder sowas damit gemeint, ne?
Ja, genau.
Okay, das heißt, Arbeitnehmer darf also schon seine Meinung bis auf einzelne Listen äußern und wenn er sieht, da braut sich was zusammen, es ist nur eine Liste da und das sind vorsichtig gesagt nicht diejenigen, die den Betrieb nach vorne bringen, aus seiner Sicht jedenfalls, dann kann er durchaus Initiative ergreifen und Anregungen erteilen, Anregungen aussprechen an einzelne Arbeitnehmer, dass sie sich vielleicht doch selber mal mit einer Liste zur Wahl stellen dann.
Ja, genau, also man kann hier differenzieren, also die Wahlbeeinflussung an sich ist nicht verboten, sondern nur die unzulässige Wahlbeeinflussung. Und wenn der Arbeitgeber da ein bisschen mitmischt, dann kann er das machen. Denn die Freiheit der Wahlentscheidung ist ja schon alleine dadurch gewährleistet, dass die Stimmabgabe geheim ist.
Gut, man muss ja auch mal sagen, in so einem Betrieb, es geht ja vielleicht auch wirklich darum, dass Arbeitnehmer auch eine Wahlfreiheit haben. Bitte mit aller gebotenen Neutralität. Viele Listen sind gewerkschaftsgesteuert und da ist eine ganz klare politische Linie dann auch drin. Die muss sich nicht immer mit den wirklichen Interessen der Belegschaft und des Unternehmens decken. Das darf man so ganz offen so sagen. Und von daher ist es auch insgesamt nicht schlecht in einem Betrieb, wenn wirklich mehrere Listen auch für Arbeitnehmer, für die Belegschaft zur Auswahl stehen und die Wahl treffen ja dann immer noch die Arbeitnehmer selber, ne, muss man ja sagen.
Ja, genau. Also eine Stimme für eine Partei, das ist Gott sei Dank aus der Geschichte an.
Ja, bei uns jedenfalls. Ne. Okay, jetzt bin ich mal Mitglied im Wahlvorstand und jetzt habe ich Angst, dass mir was passiert. Weil ich im Wahlvorstand bin, falle ich dem Unternehmen unangenehm auf, vielleicht, ja, weil das Unternehmen keine Betriebsratswahlen will, egal wie man das bewertet. Was muss ich da befürchten? Bin ich in irgendeiner Form geschützt als Wahlvorstand?
Ja, als Mitglied des Wahlvorstands habe ich besonderen Kündigungsschutz. Das sieht das Kündigungsschutzgesetz so vor.
Also das heißt, ich kann, solange ich Wahlvorstand bin, nicht ordentlich gekündigt werden, ja.
Genau, nicht ordentlich und auch eigentlich nicht außerordentlich, es sei denn, der Betriebsrat stimmt der Kündigung zu oder die Nichtzustimmung wird durch arbeitsgerichtliche Entscheidung ersetzt.
Ja, jetzt ist die Frage, wann setzt der Schutz ein? Erst mit Wahl zum Wahlvorstand oder schon vorher?
Ab dem Moment, in dem die Absicht bekannt wird, einen Betriebsrat zu errichten.
Okay, dann sind die Personen geschützt, die von denen praktisch dann bekannt wird, dass sie sich darum kümmern wollen, dass so eine Wahlversammlung stattfindet.
Genau, dass sie sich ernsthaft darum kümmern wollen. Das ist entscheidend.
Ab wann ist es denn ernsthaft?
Es ist insbesondere dann ernsthaft, wenn der Arbeitnehmer zum Notar geht und sich die Ernsthaftigkeit notariell beglaubigen lässt.
Ja, und dann geht er praktisch zum Unternehmen und sagt, guck mal hier, ich habe hier eine notarielle Urkunde. Ich habe dem Notar ernsthaft versichert, eine Betriebsratswahl vorbereiten zu wollen. Ja,
ja genau.
Prima. Anna, jetzt bin ich nicht im Wahlvorstand selber, aber ich habe fröhlich bei der Wahl geholfen. Es gibt ja auch noch Wahlhelfer, die also meinetwegen die Stimmzettel mit auszählen oder das Wahllokal vorbereiten und so weiter. Habe ich da auch einen Sonderkündigungsschutz?
Nein, leider nicht. Also für den Wahlhelfer leider nicht. Für den Arbeitgeber ist es ganz gut. Aber der Wahlhelfer hat so eine Art relativen Kündigungsschutz, weil ja der Arbeitgeber die Wahl nicht unzulässig beeinflussen darf oder auch nicht verhindern darf. Und wenn er dann ja, Wahlhelfern androht, sich zu kündigen, dann sind sie schon über diese Vorschrift geschützt.
Jetzt haben wir ganz viel davon gesprochen, welche Rechte Wahlvorstände haben, Kündigungsschutz, Kostenerstattung und so weiter. Kommen wir nochmal ganz kurz drauf, welche Rechte hat ein Unternehmen? Hat ein Unternehmen Rechte in Bezug auf Vorbereitung Betriebsratswahlen und Durchführung der Betriebsratswahlen?
Ja, da haben wir ja schon einiges angesprochen, die Meinungsfreiheit oder eben auch ja, die Möglichkeit, aktiv die Betriebsratswahl auf zulässige Weise zu gestalten. Er hat einen Anspruch, dass die Kosten sich im Rahmen des angemessenen und erforderlichen halten. Und letztlich hat der Arbeitgeber auch ein Anfechtungsrecht, wenn gegen wesentliche Vorschriften des Wahlverfahrens verstoßen wurde.
Okay, und das heißt, man sollte Unternehmen empfehlen, wenn sie nicht auf völliger Linie mit den Betriebsratswahlen stehen, dass sie die von Anfang an sehr aufmerksam verfolgen. Ne?
Das könnte auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Strategie sein, denn wenn der Arbeitgeber die Betriebsratswahl wirksam angefochten hat, dann ist eine mögliche Rechtsfolge, dass es keinen Betriebsrat gibt im Unternehmen oder im Betrieb.
Okay, das heißt, der Arbeitnehmer macht dann gegenüber dem Arbeitsgericht Wahlmängel, gravierende Wahlmängel geltend. Und wenn das Arbeitsgericht zum Ergebnis kommt, ja, das hat einen Mangel, dann ist die Wahl nichtig? Oder gibt es auch Fälle, wo sie dann trotzdem nicht nichtig ist? Oder wie geht das?
Also es kommt darauf an, ob der Mangel, aufgrund dessen angefochten wird, nachträglich noch beseitigt werden kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn einfach die Anzahl der Sitze nicht ordnungsgemäß ausgerechnet wurde oder wenn der Anteil von Sitzen für Männer und Frauen falsch berechnet wurde. Das kann man nachträglich noch nachholen. Mhm. Aber wenn es so gravierende Mängel sind, wie beispielsweise Wahlvorschrift oder das Wahlgeheimnis wurde verletzt oder ja. So, das ist, dann sagt man, nee, das kann hier wirksam angefochten werden, so darf eine Wahl nicht stattfinden. finden und ab Rechtskraft der arbeitsgerichtlichen Entscheidung steht dann auch fest, dass kein Betriebsrat im Betrieb gegeben ist. Es gibt dann auch keine Art Übergangsmandat bis zur nächsten Wahl oder so.
Jetzt haben wir im konkreten Beispielsfall eine Wahl, die findet jetzt im März 2022 statt. Der neue Betriebsrat wird in einer konstituierenden Sitzung eben dann gebildet. Wir haben den neuen Betriebsrat. Das Unternehmen klagt auf Unwirksamkeit der Betriebsratswahl und gut, bis das Arbeitsgericht in zweiter Instanz dann mit der Entscheidung mal durch ist, haben wir schon Frühjahr 2023 und das Gericht entscheidet dann letztinstanzlich rechtswirksam, ja, die Betriebsratswahlen sind unwirksam. Sind die dann sozusagen rückwirkend unwirksam? Ab März 2022 haben wir dann seit März 2022 keinen Betriebsrat gehabt oder wie läuft das?
Nee, erst mit Rechtskraft der Entscheidung, also ab dann. Und die Handlungen, die der Betriebsrat vorher vorgenommen hat, bleiben auch bis dahin wirksam.
Und dann ist aber kein Betriebsrat mehr da.
Genau, dann ist der Betriebsratslos.
Und dann müsste das Ganze nochmal von vorne angegangen werden. Und in der Zwischenzeit gibt es auch keine Mitbestimmungsrechte eines dann eben nicht existenten Betriebsrats.
Ja, so sieht's aus.
Anna, wie komme ich denn als Unternehmen an die erforderlichen Informationen ran, um so eine Wahlanfechtung durchzuführen? Ich meine, es gibt ja manchmal durchaus Mängel, die sind offensichtlich, ja, die springen einem ins Auge, aber es mag ja durchaus Mängel geben, die ich als Arbeitgeber, als Unternehmer gar nicht sehen kann, weil der Wahlvorstand ja nicht alles öffentlich machen muss. Welche Möglichkeiten habe ich da, an Informationen ranzukommen in Bezug auf die Ordnungsgemäßheit der Wahlen?
Der Arbeitgeber hat da ein Einsichtsrecht in die Wahlakten. Der Wahlvorstand muss ja über alle möglichen Entscheidungen, die er fällt, Beschlüsse fassen und die darf der Arbeitgeber sich auch angucken.
Gut, und das heißt, wenn der Wahlvorstand das verweigern sollte, Einsicht in die Akten, kann der Arbeitgeber das zur Not auch über das Arbeitsgericht durchsetzen, die Einsicht.
Genau.
Unangenehm ist natürlich für ein Unternehmen immer. Ein Unternehmen kann gegen den Wahlvorstand oder später auch gegen einen existierenden Betriebsrat Verfahren gewinnen, wie es will. Die Kosten trägt immer das Unternehmen, ne?
Ja, leider ja.
Ich meine, klar, allgemein gilt in Deutschland ja der Grundsatz, in Gerichtsverfahren, wer verliert, bezahlt, auch die Kosten der Gegenseite. Wie gesagt, in Arbeitsgerichtsverfahren gibt es da sowieso eine Ausnahme, aber in arbeitsgerichtlichen Verfahren mit Betriebsrat oder Wahlvorständen trägt immer das Unternehmen die Kosten. Ja, Anna, insgesamt Kosten können ein schmerzhaftes Thema für Unternehmen in Bezug auf Wahlvorstände und Betriebsräte sein. Aber vielleicht gibt es ja nicht nur Nachteile, wenn denn mal ein Betriebsrat im Unternehmen installiert ist, ne?
Ja, genau. Also auf der einen Seite klingt es immer danach, dass der Betriebsrat eine teure Angelegenheit für den Arbeitgeber darstellt. Aber ganz aktuelles Beispiel Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ja nichts anderes als die Reduzierung der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit. Und wenn der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit schließt, dann gilt das für alle Arbeitnehmer des Betriebs. Da muss der Arbeitgeber gar nicht mehr machen. Aber wenn es ja eine entsprechende Betriebsvereinbarung nicht gibt und der Arbeitgeber Kurzarbeit einführen möchte, dann muss er hingehen und mit jedem einzelnen Arbeitnehmer des Betriebs eine Vertragsänderung verhandeln.
Und das kann manchmal ganz schön aufwendig sein, ne? Das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir das ja wirklich festgestellt. Unternehmen waren oft der Auffassung nach dem Motto, wir können Kurzarbeit einseitig anordnen. Das ist vom Arbeitsamt ist das abgesegnet von der Bundesagentur für Arbeit. Aber du sagst es ja vollkommen zu Recht, das stimmt so nicht. Es bedarf einer individuellen Vereinbarung mit dem einzelnen Arbeitnehmer. Und ja, da ist es schon vorteilhaft, wenn man mal einen Betriebsrat hat, der das für den gesamten Betrieb mit dem Arbeitgeber vereinbart. Und da muss ich nicht in die Einzelkämpfe gehen.
Insbesondere sind auch diese individuellen Vereinbarungen sehr fehleranfällig.
Ja.
Und
eine
Betriebsvereinbarung hat den Vorteil, dass sie so leicht gerichtlich nicht überprüft werden kann.
Ja, sehr schön. Und ich glaube auch insgesamt, Anna, ein guter Betriebsrat setzt das natürlich immer voraus, dass es ein guter Betriebsrat ist, der sich auch fürs Unternehmen einsetzt. Insgesamt kann einem Unternehmen auch viel helfen in der Vermittlung von Unternehmensentscheidungen gegenüber Arbeitnehmern oder auch andersrum. Ja, bitte jetzt nicht despektierlich verstehen, aber ja, nach Art eines Klassensprechers sozusagen auch mal wirklich berechtigte Belange aus der Belegschaft mal an die Unternehmensführung herantragen, ne?
Jeder Arbeitgeber bekommt den Betriebsrat, den er verdient.
Oh, wie schön. Das muss ich sagen. Ja, lassen wir mal halb so stehen. Ich kenne auch Unternehmen, die Betriebsräte haben, die sie nicht so nicht verdient haben. Aber ja, ich kenne auch Unternehmen, genügend Unternehmen mit wirklich guten Betriebsräten. Und das kann man vielleicht auch abschließend insgesamt nochmal sagen. Also wie gesagt, es gibt nicht nur Nachteile, wenn ein Betriebsrat in einem Unternehmen installiert wird und installiert ist. Und jedes Unternehmen ist gut beraten, Kandidaten, sich mit einem Betriebsrat grundsätzlich gut zu verständigen. Das hat was damit zu tun, dass eben ansonsten bei Streitigkeiten mit dem Betriebsrat erhebliche Kosten und Unannehmlichkeiten und Unruhen im Betrieb entstehen können und dass ein Unternehmen dann wirklich nur in die Auseinandersetzungen reingeht mit dem Betriebsrat, die es wirklich will.
Genau, also es ist jedem Arbeitgeber zu raten, ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum Betriebsrat anzustreben, aber umgekehrt muss sich der Arbeitgeber auch nicht immer alles gefallen lassen.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Anna, vielen Dank dafür, dass du heute hier warst. Vielen Dank dafür, dass du uns die Betriebsratswahlen 2022 und nicht nur die näher gebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Ich mich auch.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Nun, wir haben heute gelernt, wie Betriebsratswahlen überhaupt ablaufen. Wir haben gelernt, welche Kosten den Arbeitgeber treffen. Und gleichzeitig haben wir aber auch gelernt, dass Arbeitgeber nicht völlig rechtlos sind in Bezug auf Betriebsratswahlen, sondern dass Arbeitgeber im Einzelfall Betriebsratswahlen durchaus auch anfechten können. Dann haben wir aber auch wieder gelernt, dass man sich als Arbeitgeber mit dem Betriebsrat nur dann anlegen sollte, wenn man es wirklich will und wenn es wirklich notwendig ist, da man die Kosten als Arbeitgeber so oder so selbst trägt.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren heutigen Fall hat das Amtsgericht München am 30.07.2020 entschieden. Was war geschehen? Im Brit des Amtsgerichts München hatte eine Hochzeit stattgefunden. Auf der Hochzeit ging es hoch her, was nicht zuletzt an einem sehr engagierten DJ lag, der extra für diese Veranstaltung engagiert worden war. Nach seinem äußerst erfolgreichen und stark umjubelten Auftritt räumte der DJ das Feld. Er musste dann allerdings feststellen, dass er sein Auto nicht mehr starten konnte, weil offensichtlich die Batterie entladen war. Trotz fortgeschrittener Stunde konnte er noch einen Hochzeitsgast organisieren, der über einen PKW und über ein Starthilfekabel verfügte. Der Hochzeitsgast zeigte sich zunächst nicht besonders hilfswillig, dies vor dem Hintergrund, dass er schon erheblich alkoholisiert war. Er verwies den DJ darauf, dass vielleicht doch andere Gäste helfen sollten und immerhin, er habe ja auch schon getrunken. Da aber so viele andere Gäste nicht mehr zur Verfügung standen, beharrte der DJ doch auf seiner Bitte an den betrunkenen Hochzeitsgast, ihm zu helfen. Die Ehefrau des angetrunkenen Hochzeitsgastes fuhr den Wagen an den Wagen des DJs heran und es wurden die Motorhauben geöffnet. Der DJ gab gegenüber dem Gericht an, er habe sein Überbrückungskabel korrekt an die Batterie seines Wagens angeschlossen und den Hochzeitsgast angewiesen, das rote Kabel an den Pluspol der Batterie des Wagens des Hochzeitsgastes anzuklemmen. Das sogar ausdrücklich mit den Worten, Pluspol, das ist der mit dem Pluszeichen. Die gleiche Anweisung erfolgte dann noch in Bezug auf das schwarze Kabel und in Bezug auf den Minuspol des Fahrzeugs des Hochzeitsgastes. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie ahnen schon, es gibt ja einen Grund dafür, dass dieser Fall in meinem Podcast gelandet ist. Die Starthilfe gestaltete sich nicht so, wie sich der DJ dies erhofft hatte. Aus seinem Auto heraus sah er beim Startversuch, wie sich unter der Motorhaube nicht etwa ein Fahrzeuggeräusch entwickelte, sondern vielmehr deutlicher Qualm. Bei allem guten Willen war es dem Hochzeitsgast offenbar nicht gelungen, das richtige Kabel an den richtigen Batteriepol seines Fahrzeugs anzuklemmen. Als Folge entwickelte sich nicht nur Rauch, sondern auch ein Schaden am Fahrzeug des DJs in Höhe von 3.500 Euro. Wie der DJ dann an diesem Abend noch nach Hause gekommen ist, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass der DJ nachfolgend Klage auf Schadensersatz erhob. Mit der Klage verbinde er keinen menschlich-persönlichen Vorwurf, so der DJ. Die Klage richte sich vielmehr gegen den Haftpflichtversicherer des Hochzeitsgastes. Als reisender DJ sei er nicht besonders vermögend und er habe einen erheblichen Schaden erlitten, den ihm die Haftpflichtversicherung des Hochzeitsgastes doch bitte ersetzen sollte. Wie entschied das Amtsgericht München? Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wies die Klage ab. Zunächst so der Richter am Amtsgericht München, lägen keine durchsetzbaren vertraglichen Ansprüche zwischen DJ und Hochzeitsgast vor. Die bloße Absprache, dass der Hochzeitsgast dem DJ auf dessen Drängen hin helfen wollte und sollte, stelle insoweit noch keinen Vertrag dar. aus dem sich irgendwelche Ansprüche herleiten ließen. Weiter habe der Hochzeitsgast nach dem sogenannten objektiven Empfängerhorizont, also aus Sicht eines objektiv verständigen Empfängers, mehr als ausreichend deutlich gemacht, dass er für etwaige Schäden nicht haften wolle. Vielmehr habe er ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er schon angetrunken sei. Damit sei die Aktion mit der Starthilfe erkennbar auf Risiko des DJs erfolgt. Ebenso schieden nach Auffassung des Amtsgerichts auch deliktische Ansprüche aus, also Ansprüche wegen Verletzung des Eigentums des DJs. Begründung war insoweit, für die Verwechslung der Pole sei kein Verschulden des Hochzeitsgastes gegeben. Vielmehr trage der DJ ein überwiegendes Verschulden an dem Schadensfall. Begründung? Der Hochzeitsgast hatte ja darauf hingewiesen, dass er angetrunken war. Er wollte auch eigentlich gar nicht erst helfen, sondern verwies auf andere Gäste, indem der DJ dennoch weiterhin darauf gedrängt hatte, dass dieser konkrete angetrunkene Hochzeitsgast ihm helfen sollte. Habe er im Ergebnis die wesentliche Ursache und das wesentliche Verschulden für den Schadensfall gesetzt. Also außer Spesen nichts gewesen für den DJ. Und wenn Sie einmal Starthilfe benötigen sollten, suchen Sie sich Ihren Starthelfer gut aus. Das war's für heute mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Erleuchtung wie immer. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmals für die zahlreichen Anregungen und die Kritik. Wenn Sie weitere Anregungen für mich haben, dann richten Sie diese gerne an harterechte@wohlleben-partner.de. Der nächste Podcast erscheint am 15. April 2022. Voraussichtliches Thema wird sein Update Arbeitsrecht 2022. Vorgestellt werden dann in dem Podcast wesentliche neue gerichtliche Entscheidungen für Unternehmen. Bis dahin bleiben Sie gesund und immer schön senkrecht bleiben. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.